90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von 90 Plus On Air hier auf meinsportradio.de. Wir werden heute über Werder Bremen reden, vorgreifen für die Saison, mal gucken, was mit dieser Mannschaft im nächsten Jahr möglich ist oder vielleicht eben nicht möglich ist. Wir, das ist heute meine Wenigkeit, Julius Eid von 90 Plus und unser fantastischer Gast, Journalist, Moderator und ganz bald auch Autor Gunnar Krupp. Hallo Gunnar, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Freue ich mich. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben eben schon ein bisschen geredet. Ich habe schon erzählt, ich habe ein bisschen im Vorfeld recherchiert, was man so sagen könnte. Und ich dachte, wir haken vielleicht gleich mal zu Beginn ein bisschen Promo für dich ab und sagen, dass am 20.08. dein erster Roman Absacker erscheint.
Ja, ich bin deswegen sehr, sehr aufgeregt tatsächlich, weil ich nicht weiß, wie das ankommt. Haben noch nicht viele Leute gelesen. Ich bin wirklich richtig angespannt schon.
Ja, das kann ich, ist auch das erste Mal. Das erste Mal ist dann vielleicht doch noch was Besonderes. Dan Brown ist wahrscheinlich nicht mehr so aufgeregt.
Wahrscheinlich kriegt er das gar nicht mit. Schreibt er das überhaupt selbst noch alles? Wahrscheinlich nicht, ne?
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat er da ein paar Leute. Aber ja, dann kann man ja jetzt mal sagen, dein Buch ist komplett selbst geschrieben.
Das ist komplett selbst geschrieben, ja. Wer soll es doch für mich noch machen, ne? Warum sollte man das machen?
Das ist ja schon mal...
Sehr lange dran gesessen, 8 Monate.
Monate Arbeit für ein Buch dann. Und am 20.08. hat sich das dann hoffentlich alles gelohnt und es geht in die Spiegel-Bestsellerliste.
Ja, hoffe ich auch. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viele Vorbestellungen es gibt bisher. Also ich habe gar keine Zahlen. Von daher bin ich sehr überrascht, dann am 20., was da passiert. Entweder positiv oder negativ, mal gucken.
Wird dann wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein Wahlabend, auf die Ergebnisse warten dann abends.
Ja, ja.
Das hört sich doch spannend an. Das ist ja noch schöner, dass wir dich in dieser aufregenden Zeit gerade irgendwie noch erwischt haben für ein Gespräch.
Ja, da passt ein lockerer Werder-Talk, passt mir ganz gut ins Haus. Das lenkt ein bisschen ab, ne?
Ja gut, dann freuen wir uns, dass wir für Ablenkung sorgen können. Und meinetwegen können wir jetzt eigentlich schon direkt ins Thema einsteigen, beziehungsweise in die Themen, in die Bremen-Themen, wie ich es beschrieben habe. Und ich habe gedacht, wir beginnen mal chronologisch so ein bisschen mit den Transferabgängen, die Bremen dieses Jahr zu verkraften hatte und habe da zumindest in meiner Auffassung 3 Spieler rausgeschrieben, die da irgendwie namhaft sind, was die Abgänge angeht. Nämlich einmal mit Junuzovic, eben den letztjährigen Kapitän noch, mit Delaney, einen wichtigen Spieler aus dem Mittelfeld, den es nach Dortmund gezogen hat. Und mit Belfodil, der mir eigentlich sehr gut gefallen hat letzte Saison. Das waren so die Spieler, bei denen ich gedacht habe, das sind die, die vielleicht am meisten wehtun von den Leuten, die Bremen verlassen haben. Wie siehst du das? Fehlt da noch ein Name oder ist das auch deine Auffassung, dass das vielleicht die größten...
Nee, auf jeden Fall. Also gerade Delaney, er hat schon eine Lücke hinterlassen, weil es war auch einer meiner Lieblingsspieler. Der war immer so nett und freundlich und auch ein bisschen, hatte auch ein bisschen was im Kopf und halt auch ein Kämpfer, ne? Und so einer, wäre jetzt nicht Klaasen dazugekommen, hätte ich echt ein mulmiges Gefühl gehabt. Jetzt zur neuen Saison. Ja, der ist auf jeden Fall, glaube ich, der Spieler gewesen, den wir da am meisten, am krassesten ersetzen mussten. Was Junuzovic, natürlich auch lange bei uns gewesen, ist auch natürlich hat er immer seine Leistung gebracht, aber in letzter Saison hat er ja auch nicht immer gespielt. Der hat nicht mehr so ganz vielleicht reingepasst in die Ausrichtung jetzt von Bremen. Also deswegen finde ich gar nicht so schlimm, dass der jetzt gegangen ist. Natürlich menschlich auch schade, gerade der Kapitän geht und Belfodil, ja. Hat jetzt 4, 5 gute Spiele gemacht, ne? Mehr aber auch nicht. Und dann hat er auch ein bisschen Unruhe reingebracht, glaube ich. Hat er öfter mal, also er sagt ja, er hätte nicht gemeckert viel, aber der hat ja schon, hatte man den Eindruck, dass er mal nicht so Bock hatte, sich auf die Bank zu setzen. Und da war ja auch viel Wirbel um den und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so schlecht, dass er, oder nicht so schlimm, dass er uns jetzt verlässt oder verlassen hat.
Ja. Ja. Also das war tatsächlich auch mein Eindruck, dass Delaney eben, glaube ich, wirklich der Abgang ist, der wehtut und den man gerne vielleicht auch verhindert hätte, wenn eben nicht diese Menge Geld dann auch geboten wurde aus Dortmund. Plus natürlich, dass der Spieler dann klar Interesse hatte. Junuzovic und Belfodil sind natürlich Abgänge, die vielleicht auch irgendwie dazu beitragen können, dass jetzt unter Kofeld eine ganz neue Hierarchie irgendwie entsteht im Verein. Eben dadurch, dass der Kapitän dann gegangen ist, man nicht irgendwie jemanden aus dem Amt drängen musste, der dann noch auf der Bank sitzt, oder eben mit Belfodil jemanden, der sich als absoluten Stammspieler sieht. Man hat sich ja jetzt aber auch in der Offensive gerade nochmal verstärkt. Das könnte ja eben diese neue Hierarchie unter dem Trainer vielleicht nochmal verstärken und ihm jetzt das Team zur Seite stellen, was er sich dann vielleicht gewünscht hat.
Ja, würde ich auch so unterschreiben, auf jeden Fall. Ja, Delaney ist ein bisschen blöd auch gelaufen, wer gesagt hat die ganze Zeit, er will nach England. Und wechseln dann am Ende nach Dortmund, aber ey, 15 Millionen ist aber auch eine Menge Holz, ne? Also dafür, dass der 1,5 hat er, glaube ich, gekostet vor 1,5 Jahren. Von daher ist es schon cool, dass man zumindest noch so viel Geld hat rausschlagen können, hätte ich nicht gedacht.
Ja, also das ist tatsächlich auch eine Diskussion gewesen bei dem Delaney-Transfer. Ich glaube, es waren sogar 20 Millionen am Ende, die dann Dortmund mit den Boni-Zahlungen und so überwiesen hat. Ne? Dass natürlich der Delaney gerade eine gute Rückrunde auch abgeliefert hat in Bremen, aber dass diese 20 Millionen natürlich auch einfach dem Markt und auch Dortmunds Situation, dieser Umbruchssituation geschuldet ist, dass man da wahrscheinlich das Geld dann auch einmal einfach nehmen muss, weil man diese Gewinnspann dann vielleicht doch selten als Bremer Verein erreichen kann.
Ja, früher Spieler wäre eh gegangen und ja, also der, das hat er auch schon immer eigentlich gesagt, dass er eigentlich nach England will irgendwann oder zum größeren Verein. Das konnte man ja absehen, dass das nur ein Sprungbrett ist, Bremen. Und es war ja klar, dass der jetzt nicht 20 Jahre bei uns bleibt. Aber natürlich ein großer Verlust.
Ja, definitiv. Auch eine tolle WM gespielt eigentlich mit ja. Dänemark, hat mir auch da gut gefallen. Ja, die anderen beiden, sonst irgendwelche Abgänge, die du noch nennenswert findest, die vielleicht irgendwie...
Nee, also ich glaube, sonst kann man alles... Wer ist denn überhaupt noch weggegangen? Also es ist jetzt nichts, kein auffälliger Spieler noch, der gegangen ist. Die haben eher alle verlängert jetzt.
Ja, vielleicht noch Gondorf, aber...
Ja, der hat auch... Ja, auch nicht. Also ich habe mich immer gefreut, wenn er reingekommen ist, weil er auch so ein Kämpfer war und man auch gemerkt hat, dass der auf jeden Fall Bock hat. Aber ja, schade. Er hat sich nicht so wirklich durchsetzen können.
Ja, rein spielerisch natürlich nicht der größte Verlust. Das stimmt schon. Hat auch gerade unter Kofeld nicht mehr die Rolle gespielt.
Ja.
Genau. Bevor wir uns den Zugängen der Bremer etwas genauer widmen, gehen wir in eine kurze Werbepause. Dann eben kommen wir zurück, reden mit Gunnar Krupp über die Zugänge, über den Trainer und über das, was uns vielleicht diese Saison dann mit den Bremern erwarten kann.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch hier mit Gunnar Krupp, um darüber zu reden, wie Bremen sich in der nächsten Saison machen wird. Werder Bremen, die Abgänge haben wir in der letzten, vor der Pause abgehandelt. Und jetzt geht's mit den Zugängen weiter. Da habe ich auch mal ein paar Leute rausgeschrieben. Es sind ein paar mehr als bei den Abgängen, was ja schon mal für den Kader spricht. Erster Name, den ich da notiert habe, ist Kevin Möwald, der aus Nürnberg kommt, Mittelfeldspieler, der ein relativ interessanter Spieler ist, von einem Aufsteiger verpflichtet wurde. Erhoffst du dir da einiges oder ist das für dich eher ein Spieler, der noch als Ergänzung gilt?
Ja, der wird es schwer haben, ne? Also der hat dann auch noch David Klaassen dann auch noch vors Gesicht gesetzt bekommen. Also das wird schwierig. Jetzt ist er erstmal verletzt. Vielleicht auf sein Glück erstmal, dass er nicht gleich auf der Bank sitzen muss. Aber ja, wird schwierig, aber auf jeden Fall ist ja auch noch ja, relativ jung, 25 ist er, glaube ich, ne? Oder 26?
Ja, Mitte 20.
Ja, ich glaube nicht, dass er so viele Einsätze bekommen wird, leider. Ich habe mich vor der, bevor wir Klaasen verpflichtet haben, habe ich mich tatsächlich auch gefreut, dass Möwald kommt, aber jetzt, ja, wo soll er spielen, ne? Das Mittelfeld ist so krass besetzt bei uns jetzt, gerade vorne auch, dass er es, glaube ich, auf jeden Fall schwierig haben wird.
Ja, Kevin Möwald ist halt, glaube ich, auch wirklich ein Transfer, der dann relativ früh fix gemacht wurde. Und da war vielleicht noch gar nicht so sicher für die Vereinsführung selber, dass man an den Davy Klaasen überhaupt rankommen kann. Und deswegen denke ich auch, das ist so ein bisschen die erste Reaktion gewesen, dass man um diesen Delaney-Wechsel hatte. Und dann hat man halt gemerkt, okay, da geht noch mehr und hat sich entschlossen, trotz Möwald diesen Transfer durchzuziehen. Deswegen hat man da jetzt eher jemanden, der in der zweiten Reihe stehen wird, was am Anfang des Sommers vielleicht noch anders zu erwarten war. Das stimmt schon.
Ja. Also mal abwarten.
Ja, ich denke, also er wird immer mal wieder die Chancen kriegen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber am Hauptteil einer neuen Achse wird er dann nicht sein.
Genau, ist eigentlich irgendwie schade. Er wird sich auch ärgern wahrscheinlich.
Ja, das hat wahrscheinlich anders gedacht. Hätte wahrscheinlich bei Nürnberg jetzt auch in der Bundesliga eine wichtigere Rolle spielen können als dann im Endeffekt bei Bremen. Dann gilt nur zu hoffen, dass er vielleicht wenigstens mehr verdient jetzt für den Jungen.
Ja, wahrscheinlich. Ein bisschen vielleicht.
Naja, Bremen ja auch nicht jetzt der größte Geldgeber der Liga. Aber naja. Weiter geht's mit Yuya Osako, der aus Köln geholt wurde vom Absteiger. Und den ich tatsächlich als sehr spannenden Transfer empfinde, weil er meiner Meinung nach so ein bisschen Spielertyp in die Offensive einbringt, die man in Bremen noch nicht so hatte. Und ein bisschen mehr Flexibilität offensiv einfach bietet für Kofeld. Ja, interessanter Transfer, meiner Meinung nach.
Freue ich mich richtig drauf. Da muss man ja gucken. Also es gibt ja eigentlich so zwei Duelle, also die noch nicht fix sind. Also sonst eigentlich steht die Aufstellung ja außer die Außenstürmer quasi. Und da wird sich dann Osako ja mit Rashica ein bisschen prügeln müssen um einen Platz. Und da glaube ich schon, dass der, also die wollen sich, glaube ich, auch relativ viel abwechseln. Von daher bin ich voll gespannt. Ey, in Köln hat er super gespielt und als er dann gewechselt ist, war ich richtig gefreut. Auch WM auch gar nicht so schlecht gespielt, glaube ich.
Ja, mit Japan tatsächlich auch ein paar schöne Spiele gemacht und einer der bei den Spielen der Japaner, die dann gut ausgegangen sind, einer der Fixpunkte in der Offensive gewesen. Also ich denke auch, dass da schon gut genutzt wurde, dass Köln runtergegangen ist, um dann wirklich einen der besten Kölner Spieler auch abzugreifen.
Ja.
Und dass man eben auch gerade, weil man mit Rashica eben noch jemanden hat, der sehr jung ist, da einfach eine Entlastung bietet, da man variieren kann und vielleicht auch noch so ein bisschen den Druck von diesem wirklich jungen Talent nehmen kann, mit Osako jemanden hat, auf den man sich, denke ich, sollte er nicht schwer verletzt einen großen Teil der Saison ausfallen, jemanden hat, auf den man sich einfach gut verlassen kann.
Ja, hat man gestern auch, weiß nicht, gestern war das Testspiel gegen Villarreal beim Tag der Fans in Bremen und da hat Osako auch gleich die schöne Flanke von Claudio Pizarro dann reingeköpft, deswegen harmonieren die ja schon ganz gut, glaube ich. Ich glaube, der wird auch seine Tore machen.
Das denke ich auch. Weiter kommen wir direkt zu Martin Harnik, der zurück an die Seite seines Sturmpartners aus Jugendzeiten gewechselt ist, nämlich Max Kruse, die beiden damals noch für den SC 4 und Marschlande gemeinsam in der A-Jugend-Bundesliga auf Torjagd gegangen. Und meiner Meinung nach auch ganz klar ein Transfer, der Max Kruse ein bisschen Komfort geben sollte, jemanden geholt, die dann beide auch in Interviews gesagt haben, gerade Harnik hat nochmal gesagt, sollte Max noch wechseln wollen diesen Sommer, dann werde ich ihn überreden zu bleiben. Also vielleicht auch so ein Transfer, den man dem Fixspieler dann im Kader gegönnt hat. Ansonsten Harnik ein relativ klassischer Angreifer, der so ein bisschen vielleicht Belfodil beerben soll im Kader. Ob er die wichtigste Rolle in der Saison spielen wird, das würde ich noch abwarten.
Ja, sehe ich noch sehr. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, auch nicht mehr der Schnellste jetzt wahrscheinlich. Aber du kennst ihn ja besser, weil er kommt ja aus deinem Heimatort, ne?
Ja, genau. Direkt vor der Tür aufgewachsen.
Aber ja, ich habe mich richtig gefreut, menschlich und auch gerade für Max Kruse, der dann auch noch mal ein bisschen, ich glaube, das und dass dir die Tatsache, dass er jetzt auch Kapitän ist, Max Kruse, ist auf jeden Fall mal ein Argument zu bleiben und freue mich auch, dass wir es wahrscheinlich auch dadurch vielleicht ein bisschen geschafft haben, den zu halten.
Ja,
aber Harnik freue ich mich auf jeden Fall. Und man hat ja auch in Hannover oder auch in Stuttgart war er davor, glaube ich, ne?
Ja.
Gesehen, dass der immer Tore, also der macht ja immer seine 9 Tore dann pro Saison eigentlich. 9, 10. Das kriegen wir schon auch hin. Also deswegen ergibt auf jeden Fall Sinn, den zu holen und gerade auch fürs Feeling.
Ja, das denke ich auch. Ich bin da eher eben aufgrund der Geschichten aus dem Heimatdorf, wo die beiden dann irgendwie 2, 3 Jahre über mir in der Jugend gespielt haben, auf demselben Platz irgendwie nach mir Training hatten, verkläre ich das vielleicht auch ein bisschen romantisch oder hoffe mir sehr viel von diesem Vierländer-Duo Hanik Kruse noch. Aber ich glaube, wenn man da realistisch ist, dann muss man schon sagen, dass Hanik da eben wahrscheinlich in dieser 7-10-Tore-Region sein wird. Was für ein Verein wie Bremen, aber natürlich mit dem Grundziel Klassenerhalt und so schon Gold wert sein kann.
Grundziel Klassenerhalt?
Ja, wir können ja gleich nochmal über die Ausrichtung reden.
Was heißt das denn?
Naja, ich sag mal so, die letzten Saisons haben gezeigt, man sollte sich vielleicht erstmal nach unten orientieren. Ich bin aber, wie ich bei dir raushöre, bist du sehr positiv gestimmt, auch recht positiv gestimmt, dass es diese Saison um ein bisschen mehr geht, aber da können wir ja gleich mal einen kleinen Schwenk machen zum Umfeld des Vereins. Würdest du denn sagen, dass die Ansprüche jetzt doch wieder so hoch sind schon vor der Saison?
Ja, haben auch viele Spieler haben sich auch ausgesprochen oder haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall Europa League angreifen und ich sehe das auch so. Also gerade jetzt mit dem, das ist jetzt Kohfeldt, was der in letzter Zeit geleistet hat und der geht jetzt in die, ist das die erste Saison von ihm komplett? Ja.
Ja, genau, letztes Jahr noch mit Nuri angefangen.
Und gerade wenn er die Vorbereitung macht, glaube ich, dass das schon ein bisschen mehr Hand und Fuß hat als unter Nuri. Und ich glaube, ey, so ein krass guter Trainer, dass wir den halten konnten, ist auch ein Wunder. Also ich bin dem auf jeden Fall, guckt der Saison positiv entgegen. Ich freue mich richtig.
Und dazu trägt wahrscheinlich auch bei, dass ein Rekordtransfer für die Bremer getätigt wurde, nämlich David Klaassen für die Schaltzentrale als direkter Ersatz für Delaney, das kann man, denke ich, schon so sagen, verpflichtet wurde. 15 Millionen Rekord und auch Königstransfer des Bremer Transfersommers. Auf jeden Fall ein Spieler, der einiges verspricht, einiges mitbringt, gerade auch mit der Premier League-Erfahrung. Das hat man schon öfter gemerkt, dass die Spieler auch in der Bundesliga dann gerade körperlich einiges an Vorsprung mitbringen können und viel Positives vielleicht auch für die Bremer mit einbringt.
Ja, man hat das auch schon in Testspielen gesehen. Also der war sofort drin und war sofort schaltzentral im Mittelfeld. Und das ist echt cool zu sehen, dass man da jemanden geholt hat, der einfach gar keine Eingewöhnungszeit braucht. Und auch muss man Frank Baumann und Kohfeldt auf jeden Fall gratulieren. Also so einer wäre ja früher nie zu uns gewechselt. Also wie hätten wir den sehen kriegen sollen? Und dann auch mal das Risiko einzugehen, auch mal sagen, okay, alles klar, wir geben jetzt auch mal 15 Millionen aus. Richtig toll. Und da freut man sich endlich mal, dass man nicht der Verein ist, der dann irgendwie eine 500.000 pro Spieler mal ausgibt und dann auch mal sagen kann, alles klar, jetzt gehen wir mal ein bisschen Risiko ein. Und das macht, also muss ich echt sagen, Frank Baumann super.
Ist tatsächlich auch auf mehreren Ebenen auch ein Statement als Transfer. Das Gefühl hatte ich auch, als ich das erste Mal von diesem David Klaassen zu Bremen Gerücht, als es noch ein Gerücht war, gelesen habe, war nämlich auch meine erste Vorstellung Werder Bremen in allen Ehren. Ah, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das wäre ja schon ein Clou so. Und dass es dann wirklich vonstatten geht, da muss man eben auch einiges aufgezeigt haben. Ab vom Geld, denke ich. Und das ist schon ein Ausdruck von einem gewissen Anspruch.
Ja, ja, und ich glaube, da kann Kohfeldt auch gut seine Philosophie und so den Spielern beibringen. Und der ist ja auch dahin geflogen nach Everton und hat ihn irgendwie überzeugt. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat er es ja geschafft scheinbar, anscheinend.
Ja. Genau. Bevor wir über Kohfeldt noch mal ein bisschen genauer reden, das ist nämlich dann der nächste Punkt auf der Liste, um mal zu gucken, was macht den Verein aus, was wird vielleicht dazu beitragen, dass es Richtung Europapokal geht, ist der letzte Neuzugang, den man vielleicht noch mal kurz ansprechen muss, nämlich natürlich der ewige, habe ich hier geschrieben, Claudio Pizarro ist zurück in Bremen, zum 4. Mal, glaube ich, neuen Vertrag unterschrieben in Bremen. Ja, also war jetzt ein Transfer, mit dem ich nicht mehr gerechnet habe.
Ich auch nicht. Also keiner hat damit gerechnet. Ich hätte das dann morgens in der Zeitung irgendwie, nee, also im Internet natürlich nicht in der richtigen Zeitung, im Internet gelesen.
Wer liest ihn noch?
Ja, und konnte es einfach nicht glauben. Und ich habe mich so gefreut, ich bin den ganzen Tag lächelnd durch die Stadt gelaufen, weil ich dachte, krass, geil. Er wird natürlich nicht die größte Rolle, glaube ich, spielen, aber gerade wenn es darum geht, so junge Stürmer wie auch Sargent zum Beispiel oder Juju Eckenstein, da so ein bisschen anzuleiten und da so ein bisschen auch Spielertrainer quasi zu sein, richtig toll. Und auch fürs Gefühl natürlich. Und für die Fans ist das einfach so super. Auch gestern beim Tag der Fans, ey, alle konnten schon im Bus sitzen und haben eigentlich nur auf Claudio gewartet, der einfach noch so 30 Minuten lang länger als alle anderen Autogramme schreiben mussten. Das ist einfach echt so ein sympathischer Typ. Ey, wer kann den denn nicht sympathisch finden? Niemand. Toll, habe ich mich richtig doll gefreut.
Das war so ein bisschen die Frage, die ich dir auch auf jeden Fall stellen wollte in so einem Gespräch jetzt hier eben mit jemandem, der wirklich Fan von Bremen ist, ob das denn wirklich auch in der, also ich habe auch das Gefühl, das ist eine Art Crowdpleaser so ein bisschen, ne? Klar, ja. Für die Fans, aber ob das denn bei den Fans auch so ankommt oder ob man eher sagt, Mensch, man hätte das jetzt vielleicht auch nicht mehr machen müssen in dem Alter, aber wie du das sagst, ist es dann eben doch auch aufgegangen, denke ich mal, dass man da die Stimmung nochmal verbessert hat mit dem Transfer.
Ja, ich war letztes Jahr echt traurig, dass man dem nicht noch einen Vertrag gegeben hat und dass er dann nach Köln gewechselt ist. Weil ich fand es echt schade, weil Claudio ist einfach, der gehört ja hierher. Und deswegen freue ich mich tierisch einfach. Kann man gar nicht anders sagen. Er wird vielleicht schießt er mal ein Tor, das ist ja auch schön, aber das reicht mir auch. Also wenn er da auf der Bank sitzt und vielleicht in der 90. Minute eingewechselt wird, damit das Publikum nochmal Pizarro rufen kann. So, das ist schon schön.
Ist, denke ich, auch immer ein Vorteil, jemanden, den ich schon als, vielleicht nicht Weltklasse, aber zum Höhepunkt zumindest Top-Stürmer noch im Kader zu haben, auch einfach für die anderen Spieler, wie du schon angemerkt hast, um da mal Tipps zu geben, auf einem gewissen Niveau gespielt zu haben und dann eben auch aufzuzeigen, was für Wege zu gehen sind. Man hat es ja auch bei Belgien jetzt gemerkt, bei der Weltmeisterschaft, dass da die Offensivspieler alle sich nochmal wirklich sehr lobend über Thierry Henry geäußert haben. Der da wohl auch einiges noch an Verbesserungsvorschlägen einbringen konnte. Da ist es, denke ich, auch für den Kader und gerade jemanden wie Pizarro, der jetzt nicht wirkt, als hätte er noch den Robben-Ribéry-Anspruch, da wirklich als Stammspieler reinzugehen, wahrscheinlich eher jemand, der noch für bessere Stimmung auch sorgen kann im gesamten Kader.
Ja, und ich glaube auch, wenn der die letzten 10 Minuten reinkommt, der ist so ein Schlitzohr, der ist immer noch für ein Tor gut, wenn es irgendwie knapp wird.
Also ich glaube, ich gehe auch nicht davon aus, dass es bei 0 Saisontoren bleiben wird. Ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass da 2-3 Mal dann die Fußspitze genau im richtigen Moment doch noch den Ball irgendwie über die Linie drückt.
Ja, der weiß halt, wo er stehen muss. Und der kann auch einen Ball halten, immer noch. Also der war ja nie der Schnellste. Von daher ist es, glaube ich, und die Technik hat er immer noch.
Und trotz aller Liebe würde ich jetzt auch der Bremer Führung, die schon einen ordentlichen Job macht in letzter Zeit, jetzt nicht absprechen, dass man... Also ich würde nicht sagen, der wurde nur aus Gag quasi verpflichtet.
So, nee, den hätten wir auch eigentlich schon holen können.
Ja, genau, so wirkt Bremen dann nämlich auch in letzter Zeit nicht. Also gerade mit Baumann und auch mit Kohfeldt, der da, glaube ich, schon einen großen Einfluss dieses Jahr haben durfte, weil man eben versucht, ihn langfristig zu halten und damit auch zu überzeugen, was die Kadergestaltung angeht. Würde ich nicht davon ausgehen, dass da jemand nur geholt wird, um nochmal, also trotz allem wird wohl auch noch zumindest ein kleines bisschen etwas zugetraut werden von der Führung.
Ja, der hat auch ganz gute Vorbereitung gemacht, haben sie ja alle ihn gelobt. So. Von daher, ich glaube schon, dass der ein paar Spiele spielen mag. Aber jetzt nochmal zu Kohfeldt und Baumann. Es ist auch krass, was die da machen mit den Verlängerungen gerade. Ne? Also alle guten, also Pavlenka hat gestern verlängert, davor hier Augustinsson, wo man auch gesagt hat, nach der krass guten WM, okay, alles klar, der ist weg, verlängert der einfach mal. Und Bargfried hat, glaube ich, auch verlängert vor der Saison.
Ja.
Man verlängert so plötzlich mit so Leuten, wo man früher immer gedacht hat, okay, alles klar, die spielen super, die sind bald weg. Und plötzlich verlängern die in Bremen, weil keine Ahnung, was denen gesagt wird, was die Pläne sind. Aber ich finde es krass, dass solche Leute dann auch mal wahrscheinlich länger bleiben.
Ja, gerade ein Pavlenka ist, glaube ich, schon auch ein absolut großartiger Deal gewesen, dass man jetzt verlängern konnte, weil der schon in der letzten Saison eigentlich auf einem Niveau abgeliefert hat, wo man wirklich damit rechnen könnte, dass früher oder später ein wirklich sehr großer Verein Interesse zeigt an dem Spieler.
Genau, ja. Finde ich ein tolles Zeichen, auch an die Fans, dass man sich so Mühe gibt, diese Leute auch noch zu halten, nicht dann sagt, okay, alles klar, wir verkaufen den jetzt für 30 Millionen, oder keine Ahnung.
Ja, es wirkt schon so, als würde da mit einem Konzept auch wirklich mit einer langfristigen Planung auf allen Ebenen irgendwie überzeugt werden können, dass da viele Spieler sich auch noch so sehen, dass sie mit Bremen zusammen einen Schritt weiter Richtung oberes Tabellendrittel oder so gehen können.
Genau, und das ist halt zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren so, dass ich da ein Konzept sehe und die Spieler da Bock drauf haben und dann versuchen auch mal vielleicht nicht eine Million mehr zu verdienen irgendwo anders, sondern den Schritt mit dem Verein gehen wollen. Und das ist echt toll gerade.
Ein großer Faktor dafür dürfte auch der Trainer Florian Kohfeldt sein, über den wir gleich reden werden. Wir gehen noch einmal kurz in eine kleine Werbepause, bevor wir zurück sind, um dann eben über den Trainer und über unsere letztendliche Einschätzung der Bremer Saison zu sprechen. Das hören wir gleich.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Herzlich willkommen zurück. Bei mir ist immer noch Gunnar Krupp. Hallo Gunnar.
Hallo. Moin.
Und wir haben uns schon ein bisschen über die Zu- und Abgänge und über die Verlängerung, das Umfeld in Bremen unterhalten und wollen jetzt nochmal ganz explizit auf den Trainer eingehen. Das ist nämlich der noch junge, 35 Jahre junge Florian Kohfeldt, der meiner Meinung nach mittlerweile fast die Rolle eines Messias in Bremen eingenommen hat, zumindest eines großen Hoffnungsträgers, hat auch wirklich, das muss man herausstellen, eine tolle Ausstrahlung, nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch auf Pressekonferenzen jemanden, der ähnlich, vielleicht nicht ganz so stark, weil das jetzt das extremste Beispiel ist, aber zum Beispiel wie damals Jürgen Klopp auch bei Dortmund einen Verein generell attraktiver macht, wenn er Trainer ist und eben auch taktisch variablen und schönen Fußball, und das muss man mal klar herausstellen, weil wenn man diese junge Trainerriege nimmt, dann gehört da vielleicht auch ein Tedesco zu, der allerdings einen eher destruktiven Fußball spielen lässt. Kohfeldt lässt auch attraktiven Fußball spielen, ein weiterer großer Pluspunkt des Trainers. Meiner Meinung nach einer der absoluten Hauptgründe, warum in Bremen gerade einiges richtig läuft.
Ja, auf jeden Fall. Der war ja schon unter Skripnik Co-Trainer und da hat man schon immer gehört, okay, alles klar, eigentlich macht Kohfeldt ja schon die meiste Arbeit taktisch und der hat taktisch voll viel drauf und weiß man immer, ist eigentlich immer, denkt man, dass da System und irgendwelche Gedanken hinterstehen, wenn man dann am Ende die Aufstellung sieht und am Anfang denkt man so, oh, was ist das denn jetzt? Wieso lässt er die denn spielen? Und dann plötzlich merkt man das dann im Spiel und er kann gut reagieren, glaube ich, auf Gegner, wenn die sich umstellen. Dass der dann sofort sein System umstellt und irgendwie funktioniert das ganz gut. Auch er hat, glaube ich, ein ganz gutes Händchen mit jungen Leuten, kommt ja auch aus der U23 und am Anfang war ich noch nicht so überzeugt, aber jetzt hat ja auch sogar Max Kruse überzeugt. Ne? Ich glaube, als er ankam, war Max Kruse ja überhaupt gar nicht glücklich, dass jetzt plötzlich der U23-Trainer wiederkommt und dann gab es da, glaube ich, ein längeres Gespräch zwischen den beiden und seitdem sind die ja auch Herzen an die Seele. Kohfeldt, bin ich richtig froh, dass der auch wieder verlängert hat im Winter, glaube ich.
Ja, auch schon da ein Statement gewesen. Und eben Kruse jetzt auch ganz offiziell als verlängerter Arm, konnte man schon in der letzten Saison gut sehen. Kruse immer ein Spieler, der nicht nur mitreißt, sondern auch Kommandos weitergibt auf dem Feld, sich da nicht zu schade ist, für eine neue Ordnung zu sorgen, wenn das eben auch von außen verlangt wird. Und jetzt eben ganz offiziell auch Kapitän. Trotz einiger Skandale in jüngerer Vergangenheit, was den Spieler angeht. Dennoch meiner Meinung nach eine gute Wahl. Wie siehst du das?
Ja, ist auf jeden Fall nicht die Wahl, die vielleicht ein Trainer wählen würde, der keinen Ärger oder so haben will. Weil Kruse sagt ja auch was nach dem Spiel. Wenn irgendwas scheiße war, dann sagt er auch, es war scheiße. Und wenn man da jetzt so einen hätte wie Moisander, der dann ja auch im Gespräch war, der ist, glaube ich, würde dann eher der Diplomat sein, während Max Kruse dann auch mal auf die Finger haut. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass man auch mal wieder einen Typen als Kapitän hat. Weil Junuzovic hat ja auch nicht, also die reden ja eigentlich alle der Presse nach dem Mund so ein bisschen. Und deswegen finde ich es mal interessant auf jeden Fall und cool, dass dann Kruse es letztendlich geworden ist.
Vor allen Dingen, weil es ja wirklich, wie du schon angemerkt hast, wirkt, als hätten Kofeld und Kruse eine wirklich schon relativ besondere Verbindung, was so Spieler und Trainer angeht, und teilen wohl viele Auffassungen, hört man immer wieder, was Taktik angeht, was eben dieselben Ziele angeht, die man als Spieler und als Trainer hat. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Kruse jetzt noch da ist.
Ja, ich schätze auch. Also ja, alles genau, was du sagst. Die passen gut zusammen, die verstehen sich super. Und man merkt ja auch, dass Max Kruse viel mehr Freiheiten als unter Nuri jetzt zum Beispiel hatte. Er darf ja eigentlich alles machen auf Platz, und deswegen und das darf, glaube ich, nur er. Und ja, super. Beide.
Ja, genau. Kofeld kann man ja schon herausstellen jetzt als einen der Fixpunkte, um den, was wir im vorigen Teil dieser Aufnahme schon besprochen haben, dieses langfristige Denken. Kofeld hat verlängert, Kofeld steht für eine Zukunft von Bremen, die viele Leute als rosig empfinden, nicht nur Spieler, sondern auch Fans. Wir haben von dir eben schon das berühmte Europapokal-Zitat, was man lange Zeit aus der jetzt Zweitligastadt Hamburg ja immer gehört hat, wenn irgendwas kurz positiv aussah.
Muss man natürlich aufpassen, auch ist noch nicht mal ein Spiel gespielt, und ich erzähle schon sowas. Gestern aber auch verloren gegen Villarreal, ne? Also
ja gut, es ist natürlich, das kann man ja nicht zählen. Vorbereitungsspiele klammert man dann immer aus, außer sie waren sehr gut. Das ist die richtige Einstellung.
Machen sie in Hamburg auch, ja.
Ja, genau.
Obwohl, die haben ja das zweite Spiel jetzt auch gewonnen, von daher.
Ja, gerade eben noch 5-3, 3-0, 4-0. Irgendwie so. Kofeld ist auf jeden Fall dieser Fixpunkt. Das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist, dass Kofeld wie alle jungen Trainer eben nicht nur talentiert ist und auch im Gegensatz zu einem Nagelsmann, das würde ich schon herausstellen, natürlich einen Verein hat, der ein tolles Umfeld hat, dass man als Trainer oder auch als Spieler, merkt man immer wieder, nicht unbedingt das Ziel hat, seine Karriere komplett bei Hoffenheim zu verbringen, um da irgendwie wenig Fans, ich wollte gerade eine sehr niedrige Zahl sagen, also das war weniger despektierlich zu sagen, um da von wenig Fans irgendwie diese ganz große Wertschätzung zu kriegen. Da ist Bremen natürlich schon was anderes. Andererseits, gerade diese jungen Trainer zeichnen sich natürlich auch durch großen Ehrgeiz aus. Und ob dieses langfristige Projekt Kofeld wirklich so langfristig sein kann, wenn gerade jetzt vielleicht 1 bis 2 sehr gute Jahre folgen, das ist halt schon eine Frage, die ich mir stelle. Denn Trainer sind im Moment, werden immer mehr selber zu Stars, sind immer größere Verhandlungspunkte auf dem Markt, und ob dann Kofeld wirklich dann sehr lange Zeit in Bremen bleiben wird, das ist schwer absehbar.
Wir haben ja, glaube ich, ein bisschen Glück, dass er auch als Spieler schon in Bremen gespielt hat und eigentlich die ganze Zeit nur in Bremen war und deswegen das ganze Umfeld so super kennt und er deswegen natürlich auch ein bisschen mit dem Verein verbunden ist, und deswegen hoffe ich natürlich, dass er auch sagt, okay, alles klar, ich war hier schon Jugendtrainer, U17-Trainer war er, glaube ich, auch schon, dass er deswegen sagt, okay, alles klar, ich weiß, was ich in Bremen habe, und warum soll ich erstmal woanders hingehen? Aber natürlich wird er auf Dauer wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, irgendwann einen größeren Verein trainieren müssen. Ja, leider.
Ist er noch jung? Ja, 35 für einen Trainer, denke ich, kann man eigentlich sagen, noch 35 gute Jahre vor sich, bevor es irgendwie ansatzweise vielleicht Stimmen gibt, die sagen, er ist zu alt. Obwohl Heinkes war jetzt, glaube ich, auch 70. Ne? Ja, dann kann man mit 70 kann man noch Meister werden in Deutschland als Trainer. Also ist da noch einiges offen. Und ich denke,
von 10 Jahren kann er noch in Bremen erstmal bleiben.
Ja, also es wär, ich denke mal zumindest irgendwie 4-5 Jahre, das würde Bremen richtig gut tun, wenn man da mal wirklich Kontinuität in der Klasse, die Kofeld mitbringt, auf der Bank hat auch, um eben Spieler zu überzeugen, was zu formen, was so ein paar Jahre reifen kann, dann kann sich Bremen vielleicht echt da festsetzen, wo sie vor 10, 15 Jahren das letzte Mal waren.
Ja, das wär immer schön. Da würde ich mich so freuen.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja schon ein Verein, der irgendwie in jüngerer Vergangenheit, kann man ja schon aus höchsten Höhen irgendwie dann doch zu einem Verein geworden ist, der wahrscheinlich eher das Wochenende auch mal versauen kann, als wunderschön zu machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Um mal den letzten Punkt, den ich hier noch auf der Liste habe, abzuarbeiten, bevor wir dann versuchen, eine Prediction abzugeben, was genau in der Saison passiert wird, ist so ein kleiner To-Watch, also welche Spieler werden Fixpunkte sein, was wird sehr wichtig sein spielerisch in der Saison und wer ist vielleicht ein Talent, das herausstechen könnte diese Saison, und da habe ich mich für 3 Spieler entschieden. Das ist natürlich erstmal mit Klaasen und Kruse einfach diese Mittelfeldachse, die essentiell sein wird. 2 der Spieler, klar, die, denke ich, überhaupt nicht zur Debatte stehen, was einen Stammplatz angeht, und wenn das funktioniert, dann können beide auch nochmal mehr aus ihrem Namen machen, nochmal besser dastehen, als sie es eh schon tun in der öffentlichen Wahrnehmung. Weil ich glaube, da ist eine Menge Potenzial da, dass gerade die beiden eine wirklich
wahnsinnig, aber lass da mal einen verletzt sein von den beiden, dann sieht es nämlich ganz dunkel aus.
Ja, dann freut sich Kevin Mühlwald, wie wir im früheren Teil des Podcasts schon besprochen haben. Ja gut, das ist natürlich die Gefahr. Kruse auch nicht komplett verletzungsunanfällig. Man hört ja auch immer, nicht die sportlichste Ernährung, die...
Ja, da kam schon mit einem kleinen Bäuchchen hier wieder in die Vorbereitung, ne?
Ja, es ist das Nutella-Problem, würde ich es nennen. Ja. Also, so habe ich es zumindest mal in einschlägigen Zeitungen gelesen.
Kennst du da Insider-News wieder aus deinem Dorf, oder was?
Nein, das ist jetzt, das ist tatsächlich, die Insider-News habe ich aus der Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, bei mir im Dorf wurde mehr, wie gesagt, über Max Kruses Maserati damals geredet, als er uns noch öfter beehrt
ein
hat.
Schönes Auto.
Camouflage. Ja. War auch in irgendeiner Springer-Zeitung, glaube ich, auf der Rangliste der hässlichsten Profi-Autos auf 1. Und wenn der dann an dir vorbeigerollt ist, während du mit dem Fahrrad noch schnell irgendwie Zigaretten holen wolltest, dann wusstest du auch, Max ist wieder da.
Sehr gut. Ja, man muss auf jeden Fall nochmal ganz kurz auf die Probleme vielleicht sehen, zu sprechen kommen. Das Überangebot vorne, so, da kann es natürlich auch zu Unruhen kommen, ne? Weil wir haben echt viele Leute da vorne, die alle gerne spielen würden. Und hätte man jetzt einen Belfodil da sitzen, wäre es, glaube ich, schwierig. Aber ich kann auch zum Beispiel Osako nicht einschätzen, ob der noch mal meckert, wenn er nicht spielt. Aber wir sind da echt gut aufgestellt eigentlich. Und deswegen, ich glaube, das meckert auf hohem Niveau, ne? Das aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir da gut aufgestellt sind. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass dann es zu Unruhen kommen können, wenn manche Leute nicht spielen, die sich auch als Nummer 1 da auf dem Platz sehen.
Ich glaube aber zum Beispiel, dass ein Harnik auch ganz klar mit der Ansage nach Bremen geholt wurde, dass er nicht unbedingt erwarten kann zu starten. Und ich schätze ihn charakterlich auch so ein, wie man ihn auch von uns vom Dorf, aber auch in seiner Karriere bis jetzt beobachten kann, dass er mit der Rolle auch leben wird können und auch sich trotzdem in den Dienst einer Mannschaft stellt, weil das war bis jetzt bei allen Stationen bei ihm eigentlich zu beobachten.
Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, ich gehe der ganzen Saison sehr, sehr positiv, sehe ich dir entgegen. Von daher freue ich mich, wenn es wieder losgeht.
Genau. Als letztes habe ich noch einen Talenttipp, so ein vielleicht kleiner Geheimtipp. Jan-Niklas Bestel wurde aus Dortmund verpflichtet, konnte schon in der letzten Saison Bevorbereitung unter Peter Bosch ein bisschen Profiluft schnuppern und hatte eigentlich auch fast restlos überzeugen können. Eines der größten Außenverteidiger-Talente, die Deutschland im Moment zu bieten hat. Und ich traue auch einem Kofeld zu, dass er eben genau diese Art Spieler nochmal weiterentwickeln kann. Bremen natürlich für so einen jungen Spieler eine bessere Station vielleicht als Dortmund, um Zeit zu sammeln. Und das könnte noch eine große Überraschung und eine große Verstärkung werden in nächster Zeit.
Ja, aber also an Augustinsson wird er ja nicht vorbeikommen. Aber auch wir haben ja auch noch Marco Friedl dahin ausgeliehen von Bayern. Viele Linksverteidiger plötzlich. Ne? Früher war mal das Bremer Problem, die linken Verteidiger, und heute haben wir da eigentlich 3 gute Leute auf der Bank. Aber interessante Wahl, Beste zu sagen, als Überraschung. Ich hätte jetzt vielleicht Josh Sargent genannt, auf den ich mich freue, der aber jetzt gerade mit der U23 leider spielen muss. Der gilt ja auch so ein bisschen als amerikanisches Jahrhunderttalent im Sturm.
Nach Pulisic natürlich.
Ja.
Das muss ich aber hier nochmal aus Eigeninteresse herausstellen.
Ja, natürlich. Du bist ja ein Dortmund-Fan, ja. Aber ja, bin ich auch überrascht. Freue ich mich drauf, wenn der mal zum Zuge kommen würde. Aber ich glaube, dieses Jahr vielleicht noch nicht.
Genau, das ist nämlich vielleicht der Punkt, der perfekt ist für eine Überleitung. Denn dieses Überangebot auf verschiedenen Positionen, die jungen Leute, die vielleicht erst im nächsten oder übernächsten Jahr wirklich wichtig werden, die könnten ja richtig wichtig werden, wenn man sich dieses Jahr vielleicht sogar für Europa qualifizieren kann. Damit können wir dann zum Endpunkt kommen, nämlich unsere Einschätzung. Was hält die Saison bereit für Werder Bremen? Wo geht's hin? Als erstes würde ich das Feld dem Gast überlassen.
Ich peile mal Rang 7 an. Ich glaube, das ist realistisch.
Ja.
Also realistisch glaube ich Rang 7. Wenn es noch ein bisschen weiter nach oben gehen würde, würde ich mich freuen. Aber ich bin mal, das ist natürlich auch schon durch die Bremer Brille jetzt gesagt, aber Rang 7 würde ich mich freuen, auch wenn es dann nicht ganz für Europa reicht.
Also ich habe hier aufgeschrieben Platz 5 bis 9.
Ja.
Das ist nicht so. Das ist nicht ganz so auf den Punkt gesagt. Ich habe ein bisschen mehr Spielraum, um am Ende der Saison zu sagen, habe ich ja gesagt, als du, wenn du dich genau auf 7 festlegst. Aber genau da sehe ich sie eigentlich auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bremen, das habe ich schon bei uns in der Redaktion mal angemerkt, habe da auch Gegenwind für die Aussage gekriegt, auch Unterstützung. Das ging in beide Richtungen. Dass Bremen für mich eine der Mannschaften ist, die die größte Überraschung dieser Saison sein könnten, zusammen mit Stuttgart, würde ich die beiden Teams nennen. Und dass es vielleicht am Ende schon für Europa reicht, vielleicht auf jeden Fall für die obere Tabellenhälfte und für eine sichere Saison. Ich denke mal, das ist schon trotz aller Ansprüche, die man jetzt vielleicht wieder entwickelt, für einen Bremen-Fan auch nicht schlecht, mal zu sagen, man wird mit dem Abstieg zumindest eigentlich nichts zu tun haben. Schon mal ein erhebenderes Gefühl als bis.
Da habe ich mich dieses Jahr ja schon gefreut, dass das irgendwie 3 Spieltage vor Ende schon durch war, das Thema. Da habe ich schon wirklich, war ich schon sehr erleichtert. Endlich mal.
Eben, und gerade weil die Liga, das sieht man ja auch in den letzten Saisons immer mehr, eigentlich bis auf die Top 3, Top 4 Positionen und selbst da gab es jetzt ein bisschen Bewegung, so dicht beieinander ist, ist durchaus möglich, dass das Team dann mit Kohfeldt, der jetzt endlich mal eine komplette Vorbereitung hat, der großen Einfluss, glaube ich, auf die Kaderzusammenstellung gehabt haben dürfte, da jetzt ein Team hat, mit dem er arbeiten möchte, mit dem er arbeiten kann, dass das schon bis an den Rand einer Europa-Qualifikation geht. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht dann spätestens nächstes Jahr sollte Bremen sich da irgendwie festsetzen können, weil viele Voraussetzungen geschaffen sind, die mir sehr gut gefallen.
Ja, das ist schön, dass nicht nur die Bremer Fans das so sehen, sondern auch die Dortmunder. Ja, ich blicke auch positiv auf die Saison voraus. Also ich freue mich drauf und ich glaube schon, dass wir da ein gutes Team und einen guten Trainer und die perfekten Voraussetzungen geschafft haben, dass wir da oben irgendwo landen.
Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort für unseren kleinen Betrachtungspodcast, was Werder Bremen angeht. Dann möchte ich mich nochmal bei Gunnar Krupp bedanken, der uns heute als Gast zur Seite stand. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. War sehr nett.
Ja, hat mich gefreut. War wirklich eine nette kleine Runde, die wir hier heute auf den Sonntag noch hingekriegt haben. Und dann natürlich nochmal bei Mein Sportradio, wo dieser Podcast erscheinen wird und eben bei den Kollegen von 90 Plus, die so ein bisschen für mich mit recherchiert haben im Vorfeld, damit ich die richtigen Sachen fragen kann. Und damit wünsche ich noch ein schönes Restwochenende und bis bald.
Tschüss.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.